Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Wir lotsen euch durch diesen Mittwoch. Hintergründe. Wir ordnen ein, was heute passiert ist, worüber ihr mehr wissen solltet im frischen Podcast vom Update. Heute am 17. Juni. Wir lassen uns gleich mal einschätzen, was es eigentlich auf sich hat mit diesem Medikament, das schwer erkrankten Covid-19-Patienten offenbar gut helfen kann. Es geht um Dexamethason und das hat in ersten Studien gute Ergebnisse geliefert.
Die haben das Medikament über 2000 solcher schwerkranken Patienten gegeben und dann festgehalten, wie viele verstorben sind. Und im Vergleich zu einer Gruppe von Patienten, die das Medikament nicht bekommen haben, da sind viel weniger Menschen verstorben.
Wissenschaftsjournalistin Christina Sattel erzählt euch noch mehr dazu und hat Details zur Studie aus Großbritannien. Außerdem erfahrt ihr mehr darüber, wie Philipp Amthor von der CDU eigentlich Kontakte geknüpft hat zu Augustus Intelligence, dieses Start-up aus den USA, für die er Lobbyarbeit gemacht haben soll. Antje Passenheim, das ist unsere Korrespondentin für New York, die hat dazu recherchiert, auch dazu, was Augustus Intelligence eigentlich macht.
Also wer auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz ein Startup macht, der konzentriert sich gewöhnlich erstmal auf eine Sache. Aber Augustus Intelligence, die haben irgendwie alles im Programm und das klingt wirklich ein bisschen merkwürdig.
Freut euch auf die kommende halbe Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, die klingt ja mehr als zuversichtlich. Der Chef der WHO, der spricht sogar von einem Durchbruch, und zwar beim Kampf gegen das Coronavirus. Britische Forscher haben ja gestern bekannt gegeben, dass es ein Medikament geben soll, das schwerkranke Covid-19-Patienten retten kann. Wie gut das Medikament wirkt, was das jetzt für die Corona-Pandemie heißt, das klären wir mit Christina Sattori, die ist Wissenschaftsjournalistin. Christina, erstmal, was genau haben die ForscherInnen denn entdeckt?
Also nach dem, was die Forschenden da in einer Pressemitteilung beschreiben, zeigt ihre Studie, schwerkranke Patienten, denen es so schlecht geht, dass sie sogar schon künstlich beatmet werden müssen, deren Risiko zu sterben sinkt deutlich, wenn sie das Medikament Dexamethason erhalten. Die haben das Medikament über 2000 solcher schwerkranken Patienten gegeben und dann festgehalten, wie viele verstorben sind. Und im Vergleich zu einer Gruppe von Patienten, die das Medikament nicht bekommen haben, da sind viel weniger Menschen verstorben, nämlich ein Drittel weniger. Also es ist schon ein deutlicher Effekt.
Und ist das jetzt wirklich dieser Durchbruch? Das ist ja wirklich vor allen Dingen jetzt in dieser Corona-Pandemie ein großes Wort. Ist es das wirklich so, wie der WHO-Chef das gesagt hat?
Also wenn die Studie tatsächlich diese Ergebnisse liefert, dann ist das schon eine Art Durchbruch, ja, weil bisher gibt es kein Medikament. Man hat bisher keins gefunden, das wirklich schwerkranken Patienten hilft, das wirklich die Sterblichkeit verringert. Man hat ja viel über Remdesivir gesprochen. Das ist dieses Medikament, das ursprünglich gegen Ebola entwickelt worden ist und das bei Covid-Patienten eine gewisse Wirkung gezeigt hat. Aber Remdesivir hat nur Patienten sich so ein paar Tage schneller erholen lassen. Das hat nicht die Sterblichkeit gesenkt, so wie jetzt Dexamethason. Also das ist eine viel bedeutendere Wirkung, wenn man die Chance erhöht, dass schwerkranke Patienten überleben.
Christina, jetzt habe ich natürlich aufmerksam zugehört und weiß auch genau, dass du manche Sachen vorsichtig formulierst. Du hast eben betont, wenn die Studie tatsächlich diese Ergebnisse liefert, das heißt, das ist doch nicht ganz sicher bisher.
Ja, gut zugehört. Nein, das ist nicht ganz sicher, weil die Studie, die ganzen Daten, das ist alles bisher noch nicht veröffentlicht worden. Das heißt, keiner hat bisher irgendwas Festes in den Händen. Man hat nur diese Pressemitteilung. Das bedeutet auch, andere Wissenschaftlerinnen konnten daher bisher nicht prüfen, stimmen die Daten, stimmt die Statistik und all solche Sachen, die man sich bei so einer Studie eben anguckt. Das ist schon ein wichtiger Schritt, der noch fehlt, um sich wirklich sicher zu sein, ja, das ist alles valide. Also diese Veröffentlichung, die fehlt noch. Die soll in den kommenden Tagen folgen. Man muss aber dazu sagen, es ist ja bekannt, wie die Studie aufgebaut ist. Also zum Beispiel, dass es eine Kontrollgruppe gibt, dass eine recht große Zahl Patienten beteiligt war, dass auch zufällig bestimmt wurde, wer das Mittel bekam und wer nicht. Das sieht also alles sehr gut, sehr aussagekräftig aus. Und das haben auch verschiedene Wissenschaftler, die nicht selber an dieser Studie beteiligt waren, gesagt. Also die sagen, okay, wir müssen erstmal abwarten, bis wir ein endgültiges Urteil fällen, aber das ist schon sehr wahrscheinlich, dass das eine gute, solide Studie ist, deren Ergebnissen man vertrauen kann, die aussagekräftig ist.
Dann lass uns noch mal gucken auf dieses Medikament, dieses Dexamethason. Was ist das für ein Medikament?
Das ist eine Art Cortison, also ein Medikament, das das Immunsystem dämpft, also abschwächt. Dass dieses Medikament hier bei schwerkranken Covid-19-Patienten wirkt, das passt zu dem, was man bisher über Covid-19 weiß. Nämlich, dass bei schwerkranken Fällen von Covid-19 oft das eigene Immunsystem das Problem ist, weil das zu stark reagiert. Und das kann dann lebensgefährlich sein. Man kennt das auch von einigen anderen Infektionskrankheiten, die so schwer verlaufen und wo der Patient dann am Ende beatmet werden muss. Auch da gibt man manchmal Dexamethason. Das ist übrigens auch ein Vorteil von dem Dexamethason. Das ist eben ein schon geprüftes, ein zugelassenes Medikament. Es ist übrigens auch nicht mal besonders teuer und es ist noch ganz gut erhältlich.
Jetzt wissen wir das alles. Was heißt das denn dann am Ende für die Pandemie?
Die ist noch nicht zu Ende, ne?
Nee.
Nur damit das klar ist. Also wenn das alles tatsächlich so ist, dann könnte man vielen Covid-19-Patienten damit das Leben retten, aber eben nicht allen. Das hat nicht bei jedem gewirkt. Die Forschenden haben gesagt, von 8 Patienten, die man damit behandelt, da rettet man einem das Leben in ihrer Studie. Das heißt, es bleibt wichtig, sich und andere zu schützen vor so einer Infektion mit dem neuen Coronavirus, weil es doch eben in einigen Fällen tödlich verlaufen kann.
Der beste Schutz wäre ja ein Impfstoff. Und heute ist ja auch bekannt gegeben worden, dass die deutsche Firma CureVac jetzt ihren Impfstoffkandidaten an Menschen testen darf. Könnte das also doch noch was werden mit einem Impfstoff in diesem Jahr gegen das Coronavirus?
Also das bleibt sehr unwahrscheinlich, dass es noch in diesem Jahr was wird. Das ist jetzt in Deutschland die zweite Firma, die mit Tests an Menschen starten kann. Und das ist sicherlich ein wichtiger Schritt. Es gibt weltweit auch noch einige wenige andere, die auch schon so weit sind. Aber da müssen ja noch mehrere Schritte folgen, bis dann ein Impfstoff für alle bereitsteht. Und diese Tests an Menschen, die brauchen einfach ihre Zeit. Weil man guckt ja, man gibt den Impfstoff und dann guckt man, ob sich bei den geimpften Menschen Antikörper gegen das Virus bilden. Und das braucht einfach einige Wochen. Dann muss so viel getestet werden, dass man auch gefährliche Nebenwirkungen entdeckt bzw. ausschließt. Schließlich wird der Impfstoff ja am Ende Millionen Menschen gespritzt. Also der muss schon sicher sein. Also das braucht seine Zeit. Kein seriöser Wissenschaftler rechnet damit, dass das noch in diesem Jahr möglich ist, Millionen von Menschen damit zu impfen.
Also es soll ein Medikament geben, das offenbar bei schweren Verläufen von Covid-19 den Patienten gut helfen kann. Hintergründe und Infos dazu von Christina Sartori hier im Update in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Bundesregierung hat es ja heute abgesegnet. 62,5 Milliarden Euro zusätzliche Schulden wird Deutschland machen. Das ist dann schon der zweite Nachtragshaushalt wegen der Corona-Krise. Das heißt, die geplante Neuverschuldung steigt in diesem Jahr insgesamt auf 218 Milliarden Euro. Der Bund will damit ja das Konjunkturpaket finanzieren, also geringere Mehrwertsteuer, Familienbonus, höhere Förderung für E-Autos und so weiter und so fort. Franziska Heinisch ist 20 und die sieht das kritisch. Sie spricht sogar von einem Ausverkauf der Zukunft ihrer Generation. Franziska Heinisch ist Sprecherin der Generationenstiftung, die sich so versteht als Lobby für die kommenden Generationen eben. Frau Heinisch, Sie sagen, das Konjunkturpaket lastet auf den Schultern der jungen Generation. Denken Sie dabei an diese fast 220 Milliarden Euro Neuverschuldung oder was meinen Sie damit?
Nein, es ist ja grundsätzlich wichtig, dass jetzt in der Corona-Krise investiert wird. Woran ich denke, ist, dass diese wahnsinnigen Summen wenig Substanzielles für die Zukunft meiner und kommender Generationen beitragen. Also weder beim Klimaschutz noch bei sozialen Themen kommen Dinge rum, die wirklich Veränderungen schaffen. Und damit geben wir einfach Geld aus, das letztendlich nicht die Zukunft rettet, sondern im Gegenteil ein weiter so manifestiert. Und das kann einfach nicht sein.
Okay, wenn ich Sie richtig verstehe, es geht jetzt gar nicht so sehr darum, dass der Staat eben finanzielle Mittel zur Verfügung stellt, sondern es geht eher um den Inhalt. Sie haben auch gesagt heute in der Pressemitteilung, wenn wir über Jahrzehnte für die beschlossenen Maßnahmen zahlen, dann müssen sie auch unsere Zukunft absichern. Können Sie es mal konkret machen? Woran denken Sie dabei? Was heißt das, unsere Zukunft absichern?
Ja, VertreterInnen meiner Generation sind die letzten Monate, jetzt fast schon Jahre, auf die Straße gegangen und haben Investitionen beim Klimaschutz gefordert. Da hieß es immer, es sei kein Geld dafür da, jetzt ist ganz viel Geld dafür da, aber vor allen Dingen, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen und den Kaufrausch der Bevölkerung zu initiieren. Und das lastet dann einfach auf den Schultern meiner Generation, weil es unglaubliche ökologische und jetzt auch, wenn wir die Themen nicht angehen, soziale Folgen hat. Das ist das, was ich mir gewünscht hätte von der Bundesregierung in dieser Krise. Sie zeigt einmal mehr, dass die Interessen der Wirtschaft eben an erster Stelle stehen und dass Ökologie und Soziales sich dem dann unterordnen muss.
Das heißt, Ihnen wäre es lieber gewesen, wenn man da noch mehr in Richtung ökologische und soziale Verantwortung gedacht hätte?
Ja, aus meiner Sicht hätten wir radikal uns hinter die Klimaziele stellen müssen und alles dafür tun müssen, dass diese Klimaziele erreicht werden. Konkret bei Wirtschaftshilfen hätten wir strenge soziale und ökologische Bedingungen setzen müssen. Wir sehen gerade am Beispiel der Lufthansa, die 10 Milliarden Euro bekommt und trotzdem Arbeitsplätze abbaut, dass es sonst einfach fatal ist. Und wir hätten vor allen Dingen soziale Spaltung angehen müssen und dafür sorgen müssen, dass diese Krise eben nicht wieder zulasten derjenigen mit geringem und mittleren Einkommen geht. Das ist nicht passiert. Das wäre der Rettungsschirm, den wir gebraucht hätten, und der fehlt immer noch.
Was hätte die Bundesregierung denn anstattdessen machen sollen? Also um sowohl der Wirtschaft und den Arbeitnehmern jetzt akut zu helfen, das ist ja eben auch wichtig, als auch eben die zukünftige Generation abzusichern. Gibt es da konkrete Vorschläge?
Ja, ich glaube, man hätte das gut verbinden können. Wenn wir Arbeitsplätze schützen wollen, dann müssen wir den Menschen jetzt, auch in Industriezweigen im Übrigen, jetzt Perspektiven geben, wie ihre Jobs sich in den nächsten Jahrzehnten erhalten können. Aber dann müssen wir eben der Industrie an der Stelle Bedingungen setzen, wie sie sich in den nächsten Jahrzehnten verändern muss.
Und was heißt das konkret? Wie könnten die sich verändern? Wie wäre es für Sie sozial und ökologisch dann sinnvoll?
Naja, es heißt zum Beispiel auf sozialer Ebene, dass wir Gelder, die wir jetzt an große Konzerne geben, nur daran koppeln, dass nicht gleichzeitig zum Beispiel Boni oder Dividenden ausgeschüttet werden, jetzt ganz konkret. Aber es hätte im Falle der Automobilindustrie eben benötigt, dass wir nicht einfach nur auf E-Mobilität setzen und E-Autos weiter subventionieren und praktisch dadurch mehr Autos gekauft werden sollen, sondern dass wir konkret damit aushandeln, was sind denn eigentlich Pläne für die nächsten Jahrzehnte, wie vielleicht auch die Automobilindustrie sich verändern muss, dass sie vielleicht am Ende gar nicht unbedingt mehr Autos produziert, aber Arbeitsplätze erhalten bleiben und einfach wir damit die Klimaziele angehen und eine Verkehrswende einleiten. In Wahrheit subventionieren wir aber weiter einfach Autokäufe.
Aber in Wirtschaft ankurbeln, Familienbonus, Förderung von E-Mobilität, ist das nicht auch was, wovon die jüngere Generation dann profitieren würde?
Ja, das sind alles Dinge, und das erkennen wir auch in diesem Konjunkturpaket an, die grundsätzlich nicht schlecht sind. Also 300 Euro Familienbonus ist jetzt erstmal nett. Das Problem ist, dass es ja alles keine wirklichen Perspektiven schafft, weder für die Familien. Es schafft keine wirklichen Perspektiven für die ArbeitnehmerInnen, die jetzt praktisch in diesen Unternehmen arbeitet. All diese Perspektiven sind ausgeblieben. Es ist so ein bisschen wie ein Konfettiwurf, nicht ein großer Wumms, wie Olaf Scholz das bezeichnet hat. Und wir hätten uns zielgerichtete Investitionen gewünscht, die wirklich die Probleme im Kern angehen, statt einmalig eine Summe von 300 Euro an Familien auszuzahlen, aber halt Antworten schuldig darüber zu bleiben, wie sich denn die Situation mit der Corona-Pandemie langfristig und mittelfristig entwickeln kann.
Frau Heinisch, danke für Ihren Standpunkt hier in Deutschlandfunk Nova. Franziska Heinisch ist die Sprecherin der Generationsstiftung, die sich so ein bisschen als Lobby versteht, eben für die kommende Generation. Und was ihre Kritik ist, unter anderem eben auch an diesem Konjunkturpaket, das hat sie erklärt hier im Update in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir sind ja noch mittendrin in dieser Corona-Pandemie, ne? Es ist noch nicht vorbei. Umso interessanter, was da gerade in Museen passiert. Die dokumentieren diese Zeit jetzt nämlich schon. Heute kommt zum Beispiel ein Bauzaun ins Haus der Geschichte Baden-Württemberg. Und zwar ist das der Zaun, der bis vor ein paar Tagen die Städte Konstanz am Bodensee auf der deutschen Seite und Kreuzlingen am Bodensee auf der Schweizer Seite getrennt hat. Ja, dieser Zaun, der ja noch gar nicht so alt ist, ist jetzt schon ein Stück Zeitgeschichte. Nur wer legt das eigentlich fest und was ist überhaupt interessant genug dafür?
Es ist eben ein Zaun 2 Meter hoch.
So ein Bauzaunelement, das ist halt Massenware. Circa 35 Euro das Stück. Gewöhnlich. Aber dieses ganz besondere Bauzaunelement trennte auf einmal Deutschland und die Schweiz, Konstanz und Kreuzlingen. Eine provisorische Barriere im geeinten Europa mitten im Jahr 2020. Ungewöhnlich. Und was die Leute dann damit gemacht haben.
Man hat diese beiden Städte, Kreuzlingen und Konstanz, ja, denen hat man ein Kunstwort gegeben, Kreuztanz. Und dieses Wort Kreuztanz wurde an den Zaun angebracht mit rot-weißem Flatterband. Und am Ende dieses neuen Wortes Kreuztanz ist dann noch ein Herz gestaltet worden.
Als ich mit Paula Lutum-Lenger vom Haus der Geschichte in Baden-Württemberg telefoniere, macht sich der Zaun gerade auf den Weg, gut verpackt, von Konstanz nach Stuttgart, zu ihr. Wir alle, sagt sie, leben gerade in geschichtsträchtigen Zeiten. Und ganz klar, dieser Zaun ist ein Zeugnis davon.
Die Interaktionen, die jetzt sich um einen solchen Zaun drehen, diesseits, jenseits, also wie gehen die Menschen damit um? Wie erleben und erfahren sie einen solchen Zaun, der auf einmal den Weg zum Nachbarn versperrt, im wahrsten Sinne des Wortes?
Unsere Welt und wie wir sie wahrnehmen, all das hat sich in den letzten Monaten fundamental gewandelt. Diesen Wandel wollen Museen erfassen und haben vielerorts dazu aufgerufen, ihnen Dinge zu schicken. Einer der ersten, der das als Chance erkannt hat, ist Martin Bunzel.
und die Reaktion war unglaublich.
Martin Bunzel ist Direktor des Museums Wien. Corona ist für das Museum eine Katastrophe, weil laufende Ausstellungen nicht besucht werden können. Aber für die Tätigkeit, aussagekräftige Zeitzeugnisse zu sammeln, ein Glücksfall.
Mein Lieblingsobjekt vielleicht ist ein kleines gehäkeltes Coronavirus-Scan. Also ein grünes Virus, das ein bisschen bösartig lächelt. Halte ich für kulturhistorisch hochinteressant.
Wenn in den vergangenen Jahrhunderten die Pest wütete, dann haben die Menschen das mit dem Tod, mit einem Skelett in Verbindung gebracht, sagt Bunzel. Aufbewahrt haben sie in dem Kontext so gut wie nichts. Heute sind wir mit unserer Vorstellung von Medizin weiter. Wenn unsere Vorstellung von Viren mit dem Hashtag StayAtHome, dem Do-It-Yourself-Trend und einem gewissen ironischen Trotz zusammenkommt, dann will Bunzel das sammeln, ordnen und später für folgende Generationen zu einer Ausstellung aufbereiten. Es sind halt nicht schlicht Dinge.
Ich halte es nicht für wahnsinnig spannend, einfach in den Supermarkt zu gehen und eine Klopapierpackung zu kaufen und die in die Sammlung zu nehmen.
Zellstoff allein macht's nicht. Es geht um Beziehungen zwischen uns und der Welt, Interaktionen. Wenn zum Beispiel Menschen auf Papier schreiben, dass sie anbieten, für andere einzukaufen und das in den Hausflur hängen.
Ich halte diese Zettel für hochinteressant, weil die auch eine Sozietät ausdrücken.
Das Virus verändert unseren Alltag und unser Leben ganz oberflächlich und tiefgreifend. Genau so weit ist der Radius, in dem gesammelt werden muss, meint Philipp Hoffmann vom Kölnischen Stadtmuseum.
Wenn man sieht, wie Menschen über den Hausflur frühstücken und ihre Tische in die Türen gestellt haben, um Sicherheitsabstand einzuhalten, wie das Leben im Homeoffice oder in Quarantäne aussieht.
Was Hoffmann vermisst, sind Ego-Dokumente, also Tagebücher oder Briefe. Andererseits, was ist mit Facebook oder Instagram?
Sowas haben wir natürlich nicht.
Schade. Wir haben euch zum Beispiel im April gefragt, was ihr ins Museum stellen würdet. Antworten? Unbeklebte weiße Litfaßsäule. Unentwertete Tickets von Konzerten. Einer schreibt, mein verwahrlostes Leben. Das spricht doch aus sich selbst und zeigt die Range von ganz profan bis existenziell.
Wir haben Dokumente bekommen von Beerdigungen in Corona-Zeiten, die dann nur im engsten Familienkreis stattfinden konnten, wo man dann einfach merkt, wie alleine die Menschen auf einmal in der Krise sind, auch in ihrer Trauerbewältigung. Dann ist das schon sehr, sehr bewegend.
Der Bauzaun kommt jetzt nach Stuttgart. Trotzig freche Häkelviren gibt es in Wien. In Köln sammeln sie viele Dokumente und Fotos von alltäglich bis unüblich. Ich werde mal sicherheitshalber den Insta-Thread speichern, denn was andere in Zukunft noch darin erkennen werden, was wir jetzt gerade nicht sehen, wer weiß.
Die Corona-Diaries. Was kommt ins Museum aus dieser Zeit? NOVA-Reporter Stefan Beuting hat es euch erklärt im Update.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Viele Shootingstars hat die CDU nicht, aber da gibt's trotzdem einen. Philipp Amthor, der ist für die Partei einer. Jung und konservativ und mit gerade mal 27 hat er innerhalb der CDU schon ziemlich viel erreicht. Er hat's weit gebracht, er sitzt für die Partei im Bundestag und will Parteivorsitzender werden in Mecklenburg-Vorpommern. Und dann kommt ihm eben jetzt der Vorwurf dazwischen, er könnte käuflich sein. Denn Amthor soll enge Kontakte gehabt haben zu einem amerikanischen Start-up, von denen er Optionen auf Aktien bekommen haben soll. Erste Konsequenz aus diesen Lobbyismusvorwürfen: Amthor zieht sich aus dem AMRI-Untersuchungsausschuss zurück. Wir haben diese Woche schon drüber berichtet. Im Update wollen wir jetzt noch mal mehr darüber erfahren, was das eigentlich für ein Start-up ist und wie Amthor überhaupt diese Kontakte knüpfen konnte. Und das lassen wir uns mal erklären von Antje Passenheim. Das ist die NOVA-Korrespondentin für New York, die kann uns mehr dazu sagen. Antje, die Firma heißt Augustus Intelligence. Womit verdienen die ihr Geld?
Das fragen sich viele, das frage ich mich auch. Grob gesagt mit künstlicher Intelligenz. Es geht da um maschinelles Lernen, um Programme, zum Beispiel der Gesichtserkennung oder der Spracherkennung. Wenn du auf die Website von denen guckst, dann wirst du allerdings auch nicht so viel schlauer. Es bleibt ziemlich kryptisch und Kenner der Szene sagen, das ist schon komisch. Also wer auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz ein Startup macht, der konzentriert sich gewöhnlich erstmal auf eine Sache, also auf Spracherkennung oder auf Gesichtserkennung. Aber Augustus Intelligence, die haben irgendwie alles im Programm und das klingt wirklich ein bisschen merkwürdig.
Und das klingt so merkwürdig, dass man diese Firma auch mal ein bisschen kritischer beäugen müsste. Wo sitzen die denn zum Beispiel? Die sitzen in New York, ne?
Die sitzen in New York, die sitzen in Manhattan im Finanzdistrikt an der Südspitze in dem berühmten One World Trade Center. Das ist das höchste Gebäude Amerikas. Das ist eins der teuersten und das ist schon für viele ein bisschen komisch. Oh, ein Startup kann sich das leisten, in diesem Gebäude ihr Büro zu errichten. Und ich habe Leute gesprochen, die sagen, ja, es gibt dieses Büro wirklich, denn es gibt ja auch das Gerücht, das könnte eine Briefkastenfirma sein, weil alles so verschleiert ist. Wer über diese Firma recherchiert, der findet in den US-Medien übrigens keine Nachrichten, auch noch nicht mal in Startup-Blogs. Und das ist schon komisch bei einem Startup mit solchen Ambitionen, mit solchen Finanziers und mit solchen Kontakten zu Größen aus der deutschen Wirtschaft und Politik und solchen Stars. Ich will nur eins sagen nochmal, der führende Kopf dieses Startups, das ist ein 33-jähriger Deutscher, Wolfgang Haupt heißt der, aber sein Mitgründer des Unternehmens, der ist sehr interessant, das ist Pascal Weinberger. Der kommt aus Frankfurt, der ist gerade mal 23 Jahre alt und er gilt schon jetzt als der Mozart der künstlichen Intelligenz, als ein Wunderkind auf dem Markt. Der soll schon mit 15 Jahren Fernkurse in Programmierung am MIT in Boston absolviert haben. Der ist ein absoluter Star und der ist sehr begehrt auf dem Markt. Von daher ist es schon komisch, dass dieses Startup so wenig Wind um sich macht.
Du hast gerade schon die Kontakte in die deutsche Wirtschaft angesprochen von Augustus Intelligence. Dann lass uns doch bitte mal gucken, wie Philipp Amthor jetzt überhaupt Verbindungen aufbauen konnte zu dieser Firma. Wie war der Weg?
Das ist eine gute Frage. Es gibt offenbar eine ganze Reihe von CDU, CSU-Politikern, die den heißen Draht zu Augustus Intelligence haben. Und dazu muss man wissen, in ihrem Büro im One World Trade Center, da haben oder hatten zumindest diese Start-Upper einen sehr bekannten und guten Nachbarn, nämlich den ehemaligen Bundesverteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg. Mit seiner Beratungsfirma Spitzberg Partners saß er da. Und Guttenberg, der besitzt nicht nur Anteile an Augustus Intelligence, er war noch im März auf der Website des Startups als Präsident aufgeführt. Das Impressum, das ist inzwischen von der Website verschwunden, merkwürdigerweise. Da standen auch andere Bekannte drauf, zum Beispiel der langjährige Chef der deutschen Unternehmensberatung, Roland Berger. Und in einem Bericht des Spiegels taucht außerdem mehrfach der ehemalige Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz auf, Hans-Georg Maaßen. Er soll auch eng mit dieser Firma zusammengearbeitet haben. Und es gibt Berichte von weiteren Größen, von Geschäftsleuten, von Politikern, die mit dieser Firma kooperieren. Und die große Frage ist natürlich, warum? Warum sucht Augustus Intelligence die Nähe zu denen oder warum suchen sie die Nähe zu dem Start-up? Und auch darüber habe ich mit Leuten gesprochen, mit Investoren, aber auch mit Geschäftspartnern, die auch schon Jobs gemacht haben für diese Firma. Die möchten anonym bleiben, aus verständlichen Gründen. Sie sagen ganz klar, Pascal Weinberger, dieser Star der künstlichen Intelligenz, der ist nicht nur auf diesem Gebiet ein Star, sondern er ist auch noch ein begnadeter Fundraiser. Und er hat ein ganz dichtes Netzwerk von Investoren, speziell in der Szene deutscher Familienunternehmen. Die sind so gut verdrahtet und ihm fällt es total leicht, von denen ganz schnell hohe Summen zusammenzubekommen, zumal für ein Gebiet, auf dem jetzt ja gerade Goldgräberstimmung herrscht, künstliche Intelligenz hoch begehrt. Besonders Verteidigungspolitiker und Geheimdienstleute haben da auch Berührungspunkte. Und so sagen einige Leute, wird ein Schuh draus, denn wenn der Ausgangspunkt der ehemalige Verteidigungsminister zu Guttenberg war, mit seinen guten Kontakten in diese Welt der Geschäftsleute und Politiker, dann ergab vielleicht ein Kontakt den nächsten und dann könnte man vielleicht sagen, ja, da unten sind die jungen Start-Upper mit den Superstars der künstlichen Intelligenz und daneben sind die Puppies, die das Geld haben und die die Connection haben.
Und das ist dann auch im Endeffekt, wie Philipp Amthor, also im Endeffekt durch interne CDU-Verbindungen, da vielleicht den Weg hin gefunden hat.
Genau, davon gehen viele aus.
Antje Passenheim hat erklärt in Deutschlandfunk Nova, was eigentlich hinter dieser Firma Augustus Intelligence steckt, das Startup-Unternehmen aus den USA, das Philipp Amthor eben jetzt Probleme macht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn man 2000 Lira am Tag verdient und ein Brot allein schon fast 1000 Lira kostet, dann reicht es einfach nicht wirklich zum Überleben.
Ich habe 3 Kinder und erwarte das 4., aber mein Geld reicht oft nicht mal für Lebensmittel, erzählt ein Arbeiter aus Damaskus. Er könne nicht mal mehr Obst für die Kinder kaufen.
Das ist tatsächlich für die Menschen in Syrien eine mehr als schwierige Situation. Neben dem Bürgerkrieg steckt das Land eben jetzt auch in einer schweren Wirtschaftskrise, auch durch Corona. Die Währung verfällt, die Lebensmittel werden immer teurer und die Menschen in Syrien sind eben deswegen teilweise so verzweifelt, dass sie wieder demonstrieren gehen, trotz Corona. Wir gucken uns die Lage an, zusammen mit der Syrien-Expertin Christine Hellberg. Frau Hellberg, gegen wen richten sich jetzt konkret diese Proteste?
Das Interessante an den Protesten ist, dass sie tatsächlich in Gebieten stattfinden, die immer unter der Kontrolle des Regimes waren. Das heißt, es sind eigentlich loyale Menschen in Syrien, zum Beispiel in der südlichen Provinz Sweida, wo viele Drusen leben. Dort wurde auch schon wieder der Sturz des Regimes gefordert. Demonstranten wurden daraufhin festgenommen. Aber auch in den Küstenstädten gibt es Kritik von Alawiten, die zum Beispiel sagen, das ist die Minderheit, zu der die Assad selbst gehören. Die sagen, wir haben hier unsere Söhne geopfert, zu Zehntausenden für den Machterhalt dieses Regimes. Und jetzt können wir eben noch nicht mehr was zu essen bezahlen. Also die Verzweiflung ist groß und die Wut richtet sich schon zunehmend gegen das Regime. Aber bei den meisten überwiegt immer noch die Angst und deswegen halten sie still.
Der Machthaber Assad hat ja vor ein paar Tagen seinen Ministerpräsidenten rausgeschmissen, gefeuert. Warum hat er das gemacht?
Ach, der Ministerpräsident war unbeliebt. Imad Khamis spielt aber da jetzt keine wirkliche Schlüsselrolle. Es musste irgendjemand gehen. Er spielt eher die Rolle eines Sündenbocks, würde ich sagen. Zumal jetzt ja im Juli dann Parlamentswahlen stattfinden, was nicht so viel mit einer wirklichen Wahl zu tun hat. Dann gibt es eine neue Regierung, dann kommt der nächste Ministerpräsident. Das ist eigentlich unerheblich. Was die Krise noch verschärft hat, ist vor allem auch die Krise im Nachbarland Libanon. Weil der Libanon und Syrien sind wirtschaftlich ganz eng miteinander verbunden. Also in Beirut, dem Finanzplatz Beirut, werden sämtliche Geschäfte abgewickelt in Devisen, also in harter Währung, Euro und Dollar. Schwarzmarktgeschäfte laufen über den Libanon, die Geldwäsche läuft über den Libanon. Die Syrer haben ihre Vermögen zum Teil in libanesischen Banken und die sind nun kollabiert. Und das bedeutet eben, dass zugleich mit dem libanesischen Pfund eben auch dieses syrische Pfund so wahnsinnig an Wert verloren hat.
Wir haben vor einem Monat schon mal mit Ihnen gesprochen, und zwar über den Streit zwischen Assad und seinem Cousin, dass jemand aus der Familie Assad öffentlich kritisiert, haben Sie damals gesagt, das sei der eigentliche Skandal. So haben Sie das eingeschätzt. Was sagt das denn eigentlich aus über die Macht von Assad, wenn genau das jetzt passiert, dass er öffentlich kritisiert wird?
Assad braucht ganz dringend Geld und hat deswegen versucht, die Geschäftselite des Landes weiter auszupressen bzw. weiter an Gelder zu kommen. Und sein Cousin mütterlicherseits, Rami Makhlouf, ist der reichste Mann Syriens. Er versorgt das Regime eigentlich seit 2 Jahrzehnten eben auch mit Devisen. Er hat das Vermögen dieses Clans im Ausland gesichert. Er war im Grunde der Finanzminister dieses Clans, wenn man so möchte. Und die Tatsache, dass Assad jetzt einfach nur 180 Millionen Dollar nochmal Schulden, also Steuern nachfordert in dem Fall, hat eben dazu geführt, dass Rami Makhlouf in seiner Verzweiflung sich über soziale Kanäle gemeldet hat. Und das zeigt eben, dass die Macht Assads dort als nicht mehr so stark wahrgenommen wird, weil sonst hätte Rami Makhlouf das auch gar nicht gewagt. Sein Telekommunikationsunternehmen Syriatel wurde inzwischen verstaatlicht. Das bedeutet, der Präsident hat seinem Cousin weggenommen in dem Fall. Und das zeigt eben, dass innerhalb der Familie da schon einige Brüche auftreten. Und das ist eine Gefahr für ein solches Regime, dass er in erster Linie von solchen Beziehungen lebt.
Sie haben jetzt gerade gesagt, das wird so wahrgenommen, als wenn die Macht schwindet. Wie schätzen Sie es denn ein? Ist es auch so?
Assad ist tatsächlich unter ganz massivem Druck, auch aus dem Ausland. Seine beiden Hauptverbündeten, Russland und Iran, werden ungeduldig. Russland möchte ja eigentlich was von dem zurückbekommen, was es da mal investiert hat. Aber der Ölpreis ist gesunken. Russland kann eben auch nicht mehr einfach nur noch Geld in dieses Land pumpen, auch durch Corona bedingt. Der Iran ist selbst betroffen von diesen massiven indirekten Sanktionen der USA, die jetzt ja auch für Syrien gelten durch den CSAR Act, der gerade heute in Kraft getreten ist. Das wird die syrische Wirtschaft weiter schwächen, weil ja tatsächlich jeder Staat, jeder Geschäftsmann, jedes Unternehmen weltweit, das mit Damaskus Handel treiben möchte oder diesen Wiederaufbau finanzieren möchte, jetzt mit Sanktionen bedroht werden kann durch die USA. Und das hat natürlich ganz massive Auswirkungen, weil keiner bereit sein wird, sich dort zu engagieren. Und insofern ist da Syrien jetzt in einer Linie mit dem Iran, und diese Politik der massiven, maximalen Drucks der USA setzt sich da eben fort. Und deswegen könnte es für Assad tatsächlich eng werden, vor allem wenn die Bevölkerung ihre Wut verstärkt noch gegen dieses Regime wendet und er nicht mit der Propaganda durchkommt, dass das Ausland an allem schuld ist und die Sanktionen des Westens an allem schuld sind.
Frau Hellberg, danke für Ihre Einschätzung. Christine Hellberg, Syrien-Expertin zur aktuellen Lage im Land.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wie gehen wir eigentlich um mit den Denkmälern, die Menschen ehren, die in der Kolonialzeit Verbrechen begangen haben? Die Frage haben wir uns hier bei Deutschlandfunk Nova in den letzten Wochen gestellt. Und es gibt auch einen Vorschlag.
Man müsste so eine Statue dann nehmen und ihn hinlegen oder auf den Kopf stellen. Oder man müsste die Fassade des Humboldt-Forums mit Stacheldraht irgendwie aus den Konzentrationslagern in Namibia brechen, so dass man es gar nicht übersehen kann.
Das ist die Idee von Jürgen Zimmerer, der ist Historiker und Afrika-Wissenschaftler. Wir wollten oder wollen im Update mal gucken, wo und wie werden denn eigentlich schon Menschen geehrt, die wirklich Vorbilder für uns sind? Also, um es mal anders zu formulieren, welche Positivbeispiele gibt es? Und wenn ich oder ihr auch mal jemanden vorschlagen möchte, der ein Denkmal verdient hätte, wie funktioniert das am besten? Unsere Nova-Reporterin Ilka Knigge hat recherchiert dazu heute. Ilka, wo findet man denn schon Beispiele für Denkmäler, die nicht abgerissen werden sollten?
Ja, da gibt es ganz praktisch mittlerweile eine ziemlich lange Liste solcher Denkmäler unter einem Tweet von James Barr. Das ist ein britischer Autor und Historiker und der hatte vor einer Woche getweetet, nenne eine Statue, die ihre Umgebung tatsächlich verbessert. Und seitdem posten Leute Bilder aus aller Welt drunter. Stand heute gibt es schon über 23.500 Kommentare unter seinem Tweet.
Und wen findet man da so? Was wird da als positives Beispiel genannt?
Also es gibt zum Beispiel eine Freddie Mercury Statue in Montreux in der Schweiz, in Sheffield in England, da gibt es ein recht neues Denkmal, das heißt Women of Steel, das ist so eine Bronzeskulptur, ist den Frauen gewidmet, die während der beiden Weltkriege im Stahlwerk in Sheffield gearbeitet haben. Dann noch ein Beispiel aus England, an der Liverpool Street Station in London, da steht auch eine Bronzestatue, die heißt Kindertransport, The Arrival, und die erinnert an die jüdischen Kinder, die an dieser Station zwischen 1938 und 39 angekommen sind, weil sie vor den Nazis flüchten mussten. Und dann noch eins, das hat total viele Likes, der Post von der Frau mit Handtasche. Das ist eigentlich eine Fotografie, auf der sieht man eine Frau, die einem Neonazi auf einer Demo so ihre Handtasche einmal so überbrät. Und diese Demo, die war in Växjö in Schweden 1985 und man hat dann ein daran angelehntes Denkmal errichtet in Varberg. Und diese hier, die finde ich total überraschend und total schön, ist irgendwie so ein ganz neuer Gedanke. In Novosibirsk in Russland, da gibt es eine Statue einer Maus. Die hat eine Brille auf und einen Laborkittel und sie strickt DNA. Und diese Statue, die soll alle Labormäuse und Ratten ehren, die in der genetischen Forschung eingesetzt wurden und dann quasi Helden und Heldinnen der Medizin, Medikamentenentwicklung und so weiter sind.
Das sind also schon mal sehr, sehr viele positive Beispiele. Was ist denn jetzt, wenn es Menschen gibt, du, ich, wer auch immer, und wir haben die Idee, Mensch, meine Heimatstadt, die könnte auch mal eine besondere Person ehren. Wie geht man da am besten vor?
Ja, du kannst dich direkt an die Stadt oder, wenn du jetzt in einer größeren Stadt lebst, auch erstmal an deinen Bezirk wenden. Ich habe das heute mal so ein bisschen durchgespielt mit Jürgen Müllenberg, der ist von der Pressestelle der Stadt Köln und der ist zuständig für den Bereich Planen und Bauen.
Entweder schreiben Sie einen Brief an die Stadt mit Ihrem Vorschlag oder aber Sie wenden sich direkt an ein politisches Gremium. Das ist in Köln so, wegen der Größe der Stadt gibt es 9 Bezirksvertretungen, die sich dann um die örtlichen Belange kümmern und es gibt einen Ausschuss für Anregungen und Beschwerden.
Also das ist so aufgeteilt, wenn du eine Person vorschlagen willst, die sich im Bezirk eingesetzt hat oder die eben von besonderer Bedeutung für dein Viertel ist, dann kannst du die in der Bezirksvertretung vorschlagen. Und wenn du wen vorschlagen möchtest, der darüber hinaus, also über deinen Bezirk hinaus bekannt ist und wichtig ist, dann geht das eben an diesen Ausschuss für Anregungen und Beschwerden.
Klingt jetzt schon nach relativ viel Bürokratie. Mhm. Was passiert denn dann mit dem Vorschlag?
Dann wird recherchiert. Das passiert in der Verwaltung der Stadt. Die schauen, was ist das für eine Person? Was hat die eigentlich so gemacht? Und es gibt auch hier in Köln ein entscheidendes Kriterium, sagt Jürgen Müllenberg.
Es ist in der Regel so, dass Personen ausgewählt werden, auch für Straßennamen, die für Köln oder in Köln gewirkt haben.
Aber auch da kann es zum Beispiel Ausnahmen geben. Wenn ich jetzt zum Beispiel finde, so nach den letzten Wochen, ich würde gerne Alice Hasters vorschlagen. Das ist die Autorin des Buchs, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Die kommt aus Köln. Dann kann man jetzt zum Beispiel diskutieren, ob sie sich direkt für die Stadt Köln eingesetzt hat. Man könnte aber auch so argumentieren, dass sie eben wichtige Bildungsarbeit leistet und dieser Köln-Aspekt dann in dem Moment vielleicht zweitrangig ist.
Und bei dieser Recherche würde man heute vielleicht auch anders über die Ehrung von Menschen entscheiden, die im Kolonialismus Verbrechen begangen haben. Ne?
Ja, genau. Also die Verwaltung, die schaut bei der Recherche auch, gibt es vielleicht Gründe, diese Person nicht zu ehren. Die Verwaltung, die gibt dann eine Bewertung ab. Der Vorschlag, der geht nochmal in den Ausschuss und wenn alles gut läuft, in den Rat zur Abstimmung. Es ist also wirklich insgesamt ein recht langes bürokratisches Verfahren.
Wie lange kann das denn dauern, bis die Idee dann tatsächlich umgesetzt wird?
Ja, das kann schon mal so ein Jahr vielleicht dauern. Das kommt auch immer auf die Person an, die man da vorgeschlagen hat. Darauf, ob man eine Künstlerin oder einen Künstler vielleicht auch schon mit vorgeschlagen hat, der oder die diese Statue dann gestalten könnte. Dann, ob es einen Sponsor oder eine Sponsorin gibt. Und ob dort, wo die Statue aufgestellt werden soll, vielleicht wichtige Leitungen verlaufen, die da irgendwie im Weg sein könnten. Also alles ein relativ langes Prozedere. Aber das Gute ist, man kann sich halt eben einbringen. Übrigens, seit der Diskussion um die Statuen und den Black Lives Matter Demos gibt es noch keine neuen Vorschläge in Köln. Also da könnte man kreativ werden. Natürlich auch in jeder anderen Stadt.
Bilder von abgerissenen Denkmälern haben wir viele gesehen in den letzten Tagen. Welche Denkmäler wir aber stehen lassen können und wie wir vielleicht noch mehr Positivbeispiele in unsere Städte bekommen, das hat Ilka Knigge aus dem Nova-Team recherchiert.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.